Hopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Ich bin Dorothea Sauer und mein Gast heute ist Dr. Dr. Adrian Moser, Landarzt aus Bernbach und Doktor der medizinischen Wissenschaft. Herzlich willkommen, Adrian.
Danke für die Einladung wieder mal.
Heute sprechen wir über ein Thema, das für die Betroffenen nicht nur gesundheitlich, sondern auch psychisch und sozial sehr belastend ist. Es geht um das Übergewicht. Ich habe mir dazu ein paar Zahlen der Statistik Austria angesehen. 2024 waren 35% der Erwachsenen über 15 übergewichtig und 17% waren von Adipositas betroffen. Und laut einer IHS-Studie, die bezieht sich auf Erhebungen aus 2019, sind bereits 8% der Todesfälle auf Adipositas zurückzuführen. Zu Beginn würde ich gerne mit dir klären, wann sprechen wir von Übergewicht und wann von Adipositas?
Also die klassische Einteilung, die wir eh alle kennen, ist der Body Mass Index. Und der Body Mass Index hat eine ganz klare Struktur. Übergewicht ist definiert bei einem BMI von 25 bis 29 und alles, was über 29,9 ist, da beginnt dann die Einteilung Adipositas. Da gibt es dann Stufe 1, 2 und 3, wobei man sagen muss, dass die Krankheitshäufigkeit auch bei Übergewicht schon ansteigt und die Mortalitätsraten, also die Sterblichkeitsraten, dann eigentlich ab einem Übergewicht von 29,9 BMI, also bei Adipositas Grad 1 beginnt. Ab einem Body Mass Index von 35 sehen wir wirklich eine richtige Steigerung der Mortalitätsrate, wo wirklich also von doppelter Mortalität teilweise sprechen. Ja, also dieser Cut-off, wie wir sagen, vom BMI 35, der ist auf jeden Fall sehr relevant klinisch, wobei eben die Erkrankungshäufigkeit schon bei einem BMI von 30 auch ordentlich zunimmt.
Inwieweit ist auch das Alter relevant, wenn wir auf den Body Mass Index schauen?
Da geht es, glaube ich, ganz klar um das Thema Muskelmasse. Und der Body Mass Index, das ist ein ganz klar objektives Maß, aber reflektiert natürlich nicht die Muskelmasse. Ich muss natürlich mir anschauen, wer vor mir sitzt. Wenn ich jemanden habe, der rein gewichtstechnisch im Body Mass Index Bereich normal ist, aber einen sehr großen Bauchumfang und wenig Muskelmasse hat, weil er eben schon 75 Jahre alt ist und dementsprechend die Muskelmasse, weil er nicht wirklich was tut, relativ gering ist, dann ist das natürlich was anderes, als wenn es ein 30-Jähriger ist, der massiv trainiert ist und darum einen erhöhten Body Mass Index hat. Also das Thema Muskelmasse, aber auch Muskelschwund im Alter ist ein Riesenthema.
Das heißt, Body Mass Index sollte man immer in Zusammenhang sehen mit anderen Faktoren.
Genau, Body Mass Index im Allgemeinen zusammenschauen. Natürlich, wenn ich einen Body Mass Index von 35 habe, dann müsste ich in der Regel schon eine extrem starke Muskelmasse haben, um diesen Body Mass Index nur mit Muskelmasse zu erreichen. Aber es ist halt bei den ganzen klassischen Sachen, wenn jemand einen Body Mass Index von 29, 30 hat, muss ich mir schon anschauen, was ist der Bauchumfang, wie ist die Gesamtkonstitution, ist es jemand, der wirklich eine Muskelmasse hat oder ist es jemand, der diese Body Mass Index wirklich vor allem durch Fett im Körper sozusagen hat.
Und das heißt, leichtes Übergewicht hat ja keine Auswirkungen auf verfrühte Sterblichkeit, oder?
Genau, also die Body Mass Index von 25 bis 29,9 hat kein erhöhtes Risiko für Sterblichkeit. Es gibt sogar Studien, die sogar ein leicht erniedrigtes Risiko darstellen. Da ist man sich nicht ganz klar, wie das entsteht. Da gibt es viele Theorien, aber da gibt es noch keine Erklärung dafür. Aber wir sind in dem Übergewichtsbereich BMI 25 bis 29,9 definitiv nicht bei einem massiv erhöhten Sterblichkeitsrisiko. Und es ist aber auch wichtig, das zu kommunizieren, weil viele der Patienten haben diesen Body Mass Index und sind viel zu fokussiert auf den Gewichtsverlust, obwohl man viel mehr auf den gesunden Lebensstil fokussiert sein sollte.
Welche Erkrankungen sind es, die von Übergewicht oder Adipositas beeinflusst werden, auch ausgelöst werden?
Also erkrankungstechnisch, wenn wir uns sozusagen das Übergewicht, also BMI 25 bis 29 anschauen, dann sieht man, dass diese Leute natürlich die klassischen Lebensstilerkrankungen gehäuft haben, Diabetes, Bluthochdruck, Fettleber. Das sind sozusagen die Klassiker, wo man sagt, diese Erkrankungen sind gehäuft. Im oberen Bereich, also BMI über 30, spielen dann natürlich dann Schlaganfall, Herzinfarkt, aber auch Krebserkrankungen eine größere Rolle. Und bei Body Mass Index über 35 dann also wirklich eine drastische Erhöhung von Schlaganfall, Herzinfarkt und auch Krebserkrankungsrisiko mit eben, wie schon erwähnt, der Steigerung auch der Sterblichkeitsrate.
Wenn wir mehr zu uns nehmen, als wir verbrauchen, dann lagert sich das im Körper ab. Ist das so einfach oder gibt es noch viele andere Ursachen, genetische Ursachen, hormonelle Ursachen für Übergewicht?
Also generell muss man sagen, dass Übergewicht ein extrem komplexes Thema ist. Also hier kommt die biopsychosoziale Komponente voll zum Tragen. Ja. Es gibt natürlich ganz klare, strukturierte Ein- und Ausfuhrthematiken, sprich, ich nehme zu viel zu mir und verbrauche zu wenig, ich habe einen Grundumsatz und wenn ich darüber lege, dann baue ich natürlich pro Tag immer mehr Zusatz auf und es wird in Form von Fett gespeichert. Das ist die Basis, aber das Gesamtthema sich anzuschauen, ist viel komplexer. Es gibt massive psychosoziale Hintergründe von Übergewicht. Da geht es natürlich um sozialen Status. Da geht es darum, wie viel verdiene ich im Monat, welche Möglichkeiten habe ich im Leben, bin ich gestresst, habe ich negative Einflussfaktoren, die natürlich mein Essverhalten massiv beeinflussen, aber auch die Möglichkeiten, positive Gesundheitsmaßnahmen auch umsetzen zu können. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich die Möglichkeit, Bewegung auszuüben, die Möglichkeit auch zu reflektieren, was für einen Lebensstil habe ich. Zusätzlich gibt es natürlich dann klassisch biologische Faktoren wie hormonelle Dinge, Schilddrüse, klassisches Thema, aber auch andere Themen können dann einen sehr starken Einfluss haben und Themen wie die Darmflora kommen auch immer mehr in den Fokus der Forschung, wo wir sehen, dass die Darmflora auch sehr stark entscheiden kann, ob jemand übergewichtig wird oder nicht. Ja, das heißt, das Ganze ist multifaktorell und macht es dann natürlich extrem anspruchsvoll in der Praxis, weil man ja nicht weiß, wen man vor sich sitzen hat. Warum hat dieser Mensch dies und das Thema? Und das ist dann schon sehr, sehr komplex. Und dann einfach zu sagen, essen Sie weniger und machen Sie mehr Bewegung, das funktioniert im Alltag nicht.
Was sind denn so aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft in Bezug auf das Übergewicht?
Also es ist so wie vorher schon erwähnt, das Übergewicht ist einfach auch biologisch gesehen multifaktoriell. Es gibt natürlich die Klassiker, die wir als Mediziner im Studium lernen, Schilddrüsenunterfunktion, klassischerweise macht Übergewicht oder auch eine Erhöhung der Stresshormone im Körper kann Übergewicht fördern. Das ist natürlich ganz klar und sowas muss man auch immer ausschließen. Ja, und darum sage ich auch immer allen Leuten, die mit Gewicht ein Thema haben, dass man schon mit seinem Arzt sich hinsetzen muss und eine Struktur hineinbringen muss. Blutabnahme, man muss schauen, die ganzen Hormonwerte, man muss schauen, ob man einen Langzeitblutzuckerwert erhöht hat, ob man in Richtung Diabetes schon tendiert, ob man eine Fettleber hat, Blutdruck und so weiter. Das heißt, diese Basisabklärung ist sehr, sehr relevant. Die klassische genetische Determinanz ist auch vorhanden. Wir wissen, dass Übergewicht auch in Familien definitiv vorkommt, wobei es natürlich sehr schwierig ist, das rein auf die genetische Grundstruktur zu reduzieren, sondern man muss natürlich auch den Lebensstil und die Lebensumstände anschauen, die ja auch weiter vererbt werden. Wenn ich in eine Familie geboren werde, die in einem Umfeld aufwächst und dementsprechend sich ernährt, dementsprechend wenig Bewegung macht und dementsprechend auch stressige, teilweise wirklich existenzbedrohliche finanzielle Situationen durchmacht, ist es natürlich massiv schwierig, das jetzt rein auf ein Gen zurückzureduzieren. Also das ist, wie vorher gesagt, multifaktorell und gehört auch definitiv als solches behandelt.
Es gibt ja Menschen, die sehr wenig essen, auch wenig Kalorien zu sich nehmen und trotzdem nicht abnehmen, wenn sie Übergewicht haben. Was kann denn da dahinter stehen?
Da ist natürlich auch wieder die Frage, wie läuft der Stoffwechsel, wie ist die Schilddrüse und so weiter. Aber was wir wissen, und da gibt es sehr, sehr interessante Studien, gerade aus meinem Forschungsgebiet, das ich gemacht habe mit der Darmflora, wo man gesehen hat, dass man zum Beispiel Mäuse, wo man den Stuhl transplantiert, also wo ich den Stuhl von dünnen Mäusen nehme und das in dünne Mäuse transplantiere oder von dicken Mäusen in dünne Mäuse oder von dünnen Mäusen in dicke Mäuse, dass ich sehe, ich kann das Gewicht teilweise sogar transplantieren mit der Transplantation von diesem Stuhl in den Darm von diesen Mäusen. Wo man gesehen hat, die Mäuse essen gleich, aber werden durch unterschiedliche Darmfloren dann auch wirklich ins Über- oder Untergewicht gebracht. Und das macht das Ganze natürlich dann unglaublich komplex, weil wir in der Routine, im Alltagsgeschehen in keiner Art und Weise die Möglichkeit haben, diese Dinge wirklich nachzuweisen. Also es gibt noch keinen Test, wo ich sage, meine Darmflora ist eine übergewichtige Darmflora. Das heißt, da gibt es in den nächsten Jahrzehnten noch extrem viele Forschungsfelder, wo wir einfach einmal wissen müssen, okay, wo geht das Ganze hin und vor allem, was tue ich dann damit? Das ist ja der nächste Schritt. Was mache ich, wenn ich eine Darmflora habe, die mich übergewichtig macht? Das sind die großen Fragen, die wir noch nicht wirklich beantworten können.
Welche Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften gibt es in Bezug auf Übergewicht? Industriell verarbeitete Lebensmittel, machen die auch was in unserem Gehirn?
Ja, sehr gute Frage. Also wir wissen, dass das sogenannte Fastfood, also das schnelle, gute und köstliche Essen, wie wir uns das gerne vorstellen, also sehr zuckerlastig, sehr fettlastig, natürlich die Belohnungszentren im Gehirn massiv aktivieren, diese dopaminergen Reflexzonen, wie man dazu sagen würde. Und das Ganze ist ein Belohnmechanismus. Es schmeckt gut, ich bekomme direkt was dafür, aber wie bei allen oder vielen Belohnsachen will ich mehr davon. Und das hat man auch wirklich gesehen, dass eine gesunde Ernährung diese Belohnungszentren nicht in gleicher Art und Weise stimuliert wie diese Basis-Fastfood-Ernährung. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und man sieht ja auch bei diesen modernen Abnehmmedikamenten, die jetzt für Diabetes verwendet werden oder auch in der Behandlung von Übergewicht, die sogenannten GLP-1-Medikamente, dass die auch im Gehirn Mechanismen aktivieren, die dieses sogenannte Craving, also dieses Verlangen nach diesen industriellen Nahrungsmitteln, anscheinend auch hemmen. Und ein Teil der Wirkung dieser Medikamente genau auf diesen Mechanismus basiert, dass diese Leute dann sagen, hey, ich nehme das jetzt seit einem Monat und habe nicht mehr diesen Heißhunger wie vorher. Also diese Nervenzellzusammenhänge im Zusammenhang mit Verhalten spielen eine sehr große Rolle in der Entwicklung vom Essverhalten, aber auch in der Entwicklung vom Übergewicht. Und das ist natürlich wieder ein Problem, weil das natürlich auch wieder abhängig ist, wie geht's mir im Leben? Wie stark sind meine psychosozialen Netzwerke, wie stark ist mein Familienzusammenhalt, wie wohl fühle ich mich in meiner Umgebung. Und das reflektiert dann auch die Art und Weise, wie ich esse und was ich esse.
Gibt es auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Betroffenheit von Übergewicht, aber auch in der Auswirkung?
Übergewicht ist natürlich bei Frauen ein riesensoziales Thema auch. Bei Männern wird es mehr zum Thema, aber Frauen sind natürlich durch die ganzen Schönheitsideale eigentlich eh schon sehr lange unter diesem Druck. Und darum haben auch vor allem junge Frauen einen sehr, sehr hohen Leidensdruck, wenn sie in Richtung Übergewicht tendieren. Und darum ist es ja auch so heikel, mit jungen Frauen über dieses Thema zu reden, weil man schon auch das Damoklesschwert verstehen muss, dass wenn ich ein Mädchen, das zum Beispiel im Übergewichtsbereich, nehmen wir einen Body Mass Index von 27, 28, was ja nicht wirklich dramatisch ist, wenn die durch das Ganze dann in eine Essstörung rutscht, die eine sehr hohe Mortalitätsrate hat, dann geht die ganze Sache eigentlich nach hinten los. Da muss man aufpassen, gerade in Schulen, wenn ich einem jungen Mädchen das Thema Übergewicht überhaupt hinlege, als Schularzt zum Beispiel, da muss ich aufpassen, dass das nicht genau in die Gegenrichtung geht und die 2 Jahre später auf der Klinik liegt mit einer massiven Essstörung, mit einer Sterblichkeitsrate von 15%. Also da muss man sehr aufpassen.
Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf Folgeerkrankungen von Übergewicht?
Ich kenne keine Studie, die gezeigt hat, dass Männer zum Beispiel durch Übergewicht mehr Schlaganfall-Herzinfarkte bekommen als Frauen, wobei man da aber aufpassen muss, dass Männer ja generell ein erhöhtes Risiko haben für Schlaganfall-Herzinfarkt. Also wenn man sich diese 10-Jahres-Risikorechner hernimmt, da sieht man, dass also Männer bei gleichen Risikokonstellationen, also gleiches Gewicht, gleicher Blutdruck, gleiches Cholesterin, trotzdem ein erhöhtes Risiko haben.
Wir haben ja jetzt nur von Erwachsenen gesprochen. Ich habe die statistischen Daten angeschaut. Immer mehr Kinder sind von Übergewicht betroffen. Wie groß ist denn das Problem, das daraus entsteht?
Wir sind in Zentraleuropa in einem definitiven Hotspot-Bereich mittlerweile. Wenn wir das zum Beispiel uns anschauen, da hat es diverse Untersuchungen gegeben, wenn wir uns zum Beispiel mit Japan vergleichen. Japan steht, was Übergewicht im Kindes- und Erwachsenenalter anbelangt, extrem gut da. Wir in Österreich-Deutschland-Bereich sind im Mittelfeld. Die Engländer zum Beispiel sind bei Weitem schon weit drüber mit dem Problem. Aber es ist ein ansteigendes Problem und es ist vor allem ein Problem, weil Kinder sehr viel mit schlechtem Lebensstil in Berührung kommen. Und das wird natürlich jetzt mit der gesamten digitalen Kultur nicht leichter. Kinder machen weniger Bewegung als früher, weil einfach andere Möglichkeiten gibt, eben keine Bewegung zu machen. Obwohl sehr viel über Ernährung geredet wird, werden Kinder trotzdem sehr oft zuckerlastig ernährt. Und das ist natürlich eine relativ simple Sache. Ja, wenn ein Kind sich sehr zuckerlastig ernährt, wenig Bewegung macht, sehr viel Bildschirmzeit hat, dann hat das natürlich dann relativ schnell Konsequenzen.
Ist Übergewicht so etwas, das auch erlernt werden kann?
Ich glaube, Übergewicht ist etwas, das antrainiert werden kann. Absolut. Auch von der Mikrobiom, also von der Darmflora-Seite her, muss man das auch verstehen. Wenn ich eine Darmflora bekomme, bei der Geburt, von der Mutter und von der Umgebung, und dann fange ich von klein auf an eine zuckerlastige Ernährung mit industriellen Nahrungsmitteln, viele tierische Produkte, wenig Gemüse, hochkalorische, kohlenhydratreiche Ernährung, dann wird sich natürlich auch die Darmflora in diese Richtung entwickeln. Und damit, und das wissen wir auch aus Studien, damit züchte ich mir eine Darmflora, die dann natürlich mehr zu Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und Fettleber neigt.
Wir haben diese Verfügbarkeit von Essen rund um die Uhr und gleichzeitig eine soziale Ächtung von Übergewicht bei uns in Europa. Das wirkt sich aus im beruflichen Zusammenhang, das wirkt sich aus im sozialen Umfeld, wo viele Menschen, die übergewichtig sind, Probleme haben, in der Öffentlichkeit zu essen zum Beispiel. Das heißt, wir sind da ja auf der sozialen Ebene auch sehr gefordert. Und dann kommt noch was dazu. Den Menschen wird dann gesagt, ja, bist halt selber schuld, ist nicht zu viel.
Genau, also ich glaube, diese Stigmatisierung ist ein Riesenproblem. Ja. Wenn wir uns das Beispiel anschauen, und das erzähle ich immer wieder, das ist dieser sogenannte Glasgow-Effekt. Ja, der Glasgow-Effekt wurde so benannt, weil in Glasgow hat man gesehen, dass mehr oder weniger eine Straße das Arbeiterviertel vom Universitätsviertel trennt und dass teilweise die Sterblichkeitsraten sich um 18 Jahre unterscheiden. Sprich, ein Mann im Arbeiterviertel stirbt um 18 Jahre früher als jemand, der im Universitätsviertel lebt. Wo man gesagt hat, okay, wie kann es dazu kommen? Und da sieht man eben auch, Leute mit mehr Bildung und mehr Einkommen haben halt auch mehr Möglichkeit, gesunderes Leben zu führen. Und natürlich am Ende des Tages sind es die Entscheidungen, die ich persönlich treffe. Aber die Kompetenz, diese Entscheidungen zu treffen, variiert natürlich auch je nach Bildungsstatus und sozialem Status. Das heißt, zu sagen, du bist übergewichtig und selber schuld, ist eine sehr, sehr vereinfachte Sache. Und das Problem ist, was für mich als Arzt natürlich relevant ist, es bringt auch nichts. Weil was bringt es, wenn ich dem Patienten sage, du bist selber schuld, iss weniger und beweg dich mehr, wenn Essen ein Suchtverhalten ist, ein Stress-Coping-Mechanismus, Bewegungsmangel ein Ausdruck einer Depression ist, weil ich im Leben überfordert bin, dann ist diese Aussage, iss weniger, mach mehr, das kann man auch nicht umsetzen.
Aus der sozialen Perspektive gibt es ja auch viele Stereotype, die Menschen betreffen, die übergewichtig sind. Sie seien faul, sie seien undiszipliniert und das stimmt ja so nicht. Wie begegnet dir diese soziale Dimension, auch diese psychische Belastung in deiner Praxis?
Es ist ja so, dass die Leute, wenn sie zu mir kommen und die Leute kommen zu mir aktiv in die Praxis und sagen, ich habe ein Problem, ich möchte das gerne angehen. Und diese Leute haben in der Regel einen relativ langen Leidensweg schon hinter sich. Und da ist es gar nicht so oft, dass der Leidensweg wirklich harte Erkrankungen sind. Kommt natürlich auch vor. Aber eine 35-Jährige hat natürlich Gott sei Dank noch keinen Schlaganfall, Herzinfarkt hinter sich, sondern geht es wirklich um diese psychosoziale Stigmatisierung. Klassiker ist die Sommersaison, baden gehen. Ja, diese Belastung mit Schweißausbrüchen, wie soll ich das überleben, wenn meine Freundin mich fragt, gehen wir ins Schwimmbad? Wie soll ich das machen? Ja, natürlich diese Stigmatisierung, ich bin übergewichtig, weil ich faul bin und weil ich keine Disziplin habe, ist aber medizinisch gesehen in keiner Art und Weise zielführend, weil ich damit nur Leute unter Druck setze. Und vor allem, und das muss man auch einmal aussprechen, wenn man sich die großen Studien anschaut und ich den Leuten sage, bitte machen Sie eine Diät. Wir wissen, dass Diäten nicht langfristig Körpergewicht reduzieren, weil die Leute immer wieder zu einem Ursprungsgewicht zurückkommen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte eine Lebensstilveränderung machen, dann muss eine Veränderung zum Positiven hingehen. Das heißt, da geht es nicht um Diät halten und dann nach einem Jahr wieder zurückkommen, sondern geht es um nachhaltige Lebensstilveränderungen mit gesunder Ernährung und einer neuen Art der Bewegungsvielfalt in das Leben hineinzuholen. Aber das ist natürlich nur bei den Leuten möglich, die die psychosozialen Kompetenzen besitzen, das auch umzusetzen. Wenn ich eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern habe, die einen sehr, sehr stressigen Job mit wenig Einkommen hat, dann kann ich dieser Mutter nicht sagen, gehen Sie dreimal die Woche laufen. Das wird nicht möglich sein. Also da muss man schon auch sehr realistisch dann sein. Ja.
Einerseits ist es so in unserer Gesellschaft, dass Nahrung 24 Stunden zur Verfügung steht. Wir können um Mitternacht etwas vom Lieferdienst bestellen. Wir haben permanent Zugang zur Nahrung. Das ist ja auch in der Menschheitsgeschichte noch relativ neu, dass das so ist. Und gleichzeitig gibt es auch diesen Druck, schlank zu sein. Das ist ja für die Menschen, die sich damit schwer tun, wirklich ein Teufelskreis, in den sie da geraten.
Absolut. Also das ist, man darf nicht vergessen, dass Nahrung ist auch Sucht. Ja, Nahrung, vor allem Zucker, ist ein Suchtmittel und das ist extrem schwierig, Leuten das sozusagen frei und ohne Einschränkung anzubieten und die selber entscheiden zu lassen, mache ich das oder nicht. Das ist ein sehr, sehr gewagtes Spiel und wie wir sehen, kommen wir damit nicht zurecht. Und man muss sich vorstellen, der ursprüngliche Mensch, wenn wir das jetzt vor Jahrtausenden uns anschauen, man kann das natürlich nicht genau sagen, aber man kann davon ausgehen, dass die sehr, sehr unregelmäßig gegessen haben und teilweise bis zu 5 Mahlzeiten pro Woche gehabt haben. Ja? Das heißt, dieses dreimal am Tag plus zusätzlich Snacken, also dazwischen Mahlzeiten, das hat es einfach nie gegeben. Und damals sind die halt teilweise 35 Kilometer am Tag gegangen. Und heutzutage wird gesessen, wird sich eigentlich sehr stark zuckerlastig ernährt und in der Natur gibt es bis auf Honig eigentlich wenig so heftige Zuckerquellen, wie wir sie heutzutage überall bekommen.
Wir haben ganz viele hochkalorische Lebensmittel. Eine Packung Chips ist ja nicht viel, aber in der Kalorienanzahl unglaublich hoch.
Genau, das heißt, das ist ja auch das klassische Thema, wo man dann mit Leuten auch arbeitet, dass man sagt, okay, wo hole ich meine Kalorien her und was bekomme ich dafür? Und wenn ich einen Liter Limonade trinke und dann 500 Kalorien dadurch bekomme und eigentlich in keiner Art und Weise ein Sättigungsgefühl habe, dann ist das natürlich ein Problem, weil das ist ein Viertel meines Tagesgrundumsatzes. Ja? Anstatt dessen könnte ich, wenn ich das Ganze umrechne und mir einen guten Salat mache, dann müsste ich so viel Salat essen, das würde ich gar nie schaffen. Ja? Das heißt, das ist ein großes Thema, diese leichten, schnellen Kalorien ohne Sättigungseffekt und auch wirklich ohne hochqualitative Ernährung, muss man sagen.
Jetzt stellt sich die Frage, was sind denn Wege aus dem Dilemma des Übergewichts oder der Adipositas?
Da müssen wir jetzt natürlich unterscheiden zwischen der individuellen Ebene und der Bevölkerungsebene. Auf einer individuellen Ebene würde ich jedem, der mit dem Thema sich beschäftigt oder das Gefühl hat, er könnte in diesen Bereich hineinfallen, empfehlen, dass er sich zu seinem Arzt des Vertrauens begibt und dann mal da eine Struktur hineinbringt. Dass man mal schaut, okay, wo stehe ich? Habe ich ein normales Übergewicht? Bin ich schon im Adipositas-Bereich? Und vor allem eine Blutabnahme, wo ich einmal hormonelle Sachen, aber auch Langzeitblutzuckerwert, Fettleber, Blutdruck und so weiter mir anschaue, damit ich einmal weiß, wo ich stehe. Das ist einmal der erste Schritt. Dann muss man sich je nachdem, was dabei rauskommt, überlegen, wie ist meine Ernährung und wie ist mein Bewegungsverhalten im Alltag. Und da geht es wirklich um Struktur. Und da empfehle ich jedem, dass er sich einmal, das kann man heutzutage relativ leicht ausrechnen, seinen Grundumsatz ungefähr berechnet. Das ist, muss nicht perfekt genau sein, aber ungefähr. Und dass man sich einmal anschaut, was für Nahrungsmittel nehme ich zu mir? Wie viele Kalorien nehme ich am Tag zu mir? Erster Schritt. Der zweite Schritt ist wichtig, anzuschauen, was ist die Qualität dieser Nahrungsmittel. Weil es ist ein Unterschied, auch wenn wir das oft anders hören, es ist ein Unterschied, ob ich 2000 Kalorien aus hochwertigen, gemüselastigen Nahrungsmitteln zu mir nehme oder aus banalen Kohlenhydrat- und zuckerlastigen Nahrungsmitteln. Also es ist ein riesen Unterschied. Qualität und Quantität der Ernährung einmal reflektieren, gemeinsam mit dem Arzt durchdenken. Ich glaube, das sind die ersten und wichtigsten Schritte, um mal ein bisschen eine Struktur in das Ganze hineinzubekommen. Und dann ist natürlich der nächste Punkt zu schauen, wie kann ich Bewegung, nämlich einerseits Ausdauerbewegung, aber auch Muskelaufbau in den Alltag, in mein Leben integrieren, sodass es mich nicht belastet, sondern am besten Fall sogar Spaß macht.
Was sind die großen Irrtümer und Fehler, die Menschen begehen, wenn sie das Gewicht reduzieren wollen?
Die klassischen Fehler sind, dass man überschätzt, was man verbraucht hat in der Bewegung und unterschätzt, was man zu sich genommen hat. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, so unglaublich relevant, dass man mal berechnet und sagt, okay, wenn ich eine normale Radrunde mache, die im Flachen ist, dann kommt man schneller mal drauf, dass man über 300 bis 400 Kalorien eigentlich relativ schwer drüber kommen wird. Aber wenn ich eine Liter Limonade trinke, da gleich einmal 500 Kalorien im banalen Zucker drinnen sind, dann muss ich merken, okay, da passt was nicht. Das ist einmal ein ganz wichtiger Faktor.
Da werde ich bei meiner nächsten Radrunde meine Uhr kritisch befragen, weil ich glaube, die gibt mir immer zu viele Kalorien.
Ja, da muss man sich anschauen, ob das wirklich stimmt. Und es wird massiv überschätzt. Also wenn ich bin selber viel in den Bergen unterwegs und bin dann oft sehr, sehr, sehr überrascht, wenn ich mir das dann genau anschaue und dann draufkomme, dass ich bei dieser Bergtour eigentlich nur 1200 Kalorien verbraucht habe und nicht, so wie ich gedacht hatte, 3.000 bis 4.000. Ja. Also das ist schon ein bisschen ein Aha-Effekt auch dabei. Also das ist ganz, ganz wichtig, sozusagen zu schauen, was sind die Realitäten der Energiezufuhr und des Energieausgebens sozusagen. Der zweite Punkt ist ganz gezielt, banale Kohlenhydrate in der Ernährung zu identifizieren. Wo esse ich Zucker? Wo trinke ich Zucker? Wo esse ich Weißmehlprodukte, die so gut wie Zucker sind, aber ich diese als solche nicht wahrnehme? Weißbrot, weiße Nudeln, weißer Reis. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor und da wissen wir, das ist ein großes Problem. Und was ich immer wieder merke, ist, dass die Leute Obst unterschätzen. Ja, sie sagen, ich esse 4, 5 Äpfel und dann kommt man mal drauf, dass in einem Apfel 20 Gramm Zucker sind und dass wenn ich 4 Äpfel esse, dass ich 80 Gramm Zucker am Tag zu mir nehme, obwohl die WHO sagt 25 Gramm maximal. Oh, da kommt man drauf und dann merkt man, okay, das muss sich verändern. Das sind sehr, sehr klassische Reinfaller.
Du hast vorher auch schon den Jojo-Effekt von Diäten angesprochen. Wie groß ist denn die Chance, über Diäten langfristig Gewicht zu halten? Und was ist die Alternative dazu?
Also über Diäten langfristig Gewicht zu halten, das kann man eigentlich fast sagen, das ist ein Mythos. Also würde ich mich gar nicht auf das Spiel einlassen. Sondern wenn ich sage, ich möchte abnehmen, dann geht das nur mit einer nachhaltigen, guten, gesunden Ernährung, die ich auch die nächsten 40 Jahre gerne mache. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt genug Leute, die sagen, ich esse jetzt 6 Monate lang das und das nicht mehr, aber nach einem Jahr sind sie alle wieder dort, wo sie vorher waren. Das heißt, es muss mir schmecken, es muss gesund sein und es muss im Neudeutsch gesagt smart sein. Ich muss also nachdenken, wie kann ich gesunde Ernährung etablieren, ohne dass es mich in irgendeiner Art und Weise negativ belastet.
Neu am Markt sind ja Medikamente, die eingesetzt werden bei Adipositas. Mit welchen Erfahrungen werden die denn eingesetzt?
Also die klassischen, die ich vorher schon erwähnt habe, die GLP-1-Medikamente, das sind also Medikamente, die im Körper sozusagen ein Hormon medieren, ja, kommen eigentlich aus der Diabetesbehandlung, wo man eben gesehen hat, dass Patienten, die das bekommen mit einem manifesten Diabetes, davon profitieren, der Langzeitwert geht runter, aber auch das Gewicht geht runter. Ja, und da hat man gesehen, dass diese Leute eben ihr Essverhalten verändern, weniger dieses attackenhafte Heißhungergefühl haben. Und das hat dazu geführt, dass man jetzt diese Medikamente auch ganz gezielt bei Patienten mit Adipositas anwenden kann. In Österreich, muss man sagen, sind diese Medikamente kassenmäßig noch nicht zugelassen. Das heißt, die Kasse zahlt das noch nicht, aber man kann es als Privatrezept sich holen. Neueste Studien, auch mit der Beteiligung der MedUni in Graz, haben gezeigt, dass 50% der Patienten eigentlich sehr gut darauf reagieren, aber nicht jeder Gewicht damit verliert. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin in einem Bereich, wo so ein Medikament eine Relevanz hat, dann ist das, was ich vorher gesagt habe, ganz wichtig. Zum Arzt gehen, die Grundlagen einmal durchdenken, Blutabnahme machen, psychosoziale Hintergründe von Gesundheit und Bewegung sich genau anschauen und dann kann man über sowas natürlich nachdenken. Aber eines muss einem klar sein, dieses Medikament, wenn ich mich dazu entscheide, muss ich bis zum heutigen Wissen, was wir bis jetzt 2025 wissen, für den Rest des Lebens einnehmen. Und das ist natürlich schon was, wo ich den Leuten sage, das müssen wir schon überlegen. Weil wenn man mit 35 das anfängt und die nächsten 40 Jahre ein Medikament einmal pro Woche einzunehmen, ist die Frage, ob man das auch wirklich will. Und darum empfehle ich schon vorher alle anderen Sachen durchzudenken, durchzustrukturieren und zu versuchen. Und wenn nichts anderes hilft, dann kann man das ja ausprobieren.
Das heißt, wie bei ganz vielen medizinischen Themen ist auch die Behandlung von Übergewicht oder Adipositas immer mit einem ganzheitlichen Ansatz verbunden.
Absolut. Und vor allem, es ist ja auch wichtig, dass man weiß, wer vor einem sitzt. Wenn ich einen übergewichtigen Diabetiker habe, der einen Schlaganfall oder Herzinfarkt hatte, ist das ein ganz ein anderes Spiel, als wenn ich einen 35-jährigen Übergewichtigen habe, der eigentlich gesund ist. Weil Ozempic zum Beispiel ist ja zugelassen für Diabetiker und in Studien hat man gesehen, dass vor allem die auch weniger Schlaganfall, Herzinfarkt, Todesfälle haben. Das heißt, das ist ein super Medikament für die richtigen Patientengruppen.
Es gibt ja auch noch die Möglichkeit von Operationen, Magenverkleinerungen oder Bypässe. Wann wird das angewendet?
Das kann man machen und das funktioniert natürlich auch gut. Das würde ich aber nur den Leuten empfehlen, die wirklich im oberen Bereich der Adipositas-Problematik zu Hause sind. Also wirklich Adipositas 2 und 3, also wo man wirklich Body Mass Index 35 drüber oder sogar 40 drüber. Weil man sagen muss, dass diese Operationen nicht ohne Nebenwirkungen kommen und das muss man schon genau durchdenken, was man damit erreichen will. Wenn man wirklich in einem extremen Bereich ist, kann aber das einem natürlich sehr, sehr viel helfen. Aber wie gesagt, das muss man ärztlich ganz klar durchdenken.
Adipositas wird ja als Erkrankung gesehen, ist das richtig?
Absolut, ja.
Übergewicht nicht als Erkrankung gesehen und es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen und du hast vorher schon gesagt, die Empfehlung auch an die Menschen, geht zum Arzt, geht zur Ärztin, macht das zum Thema Und das kann der Einstieg sein in eine Veränderung zum Positiven.
Absolut. Und ich glaube, da ist es für uns Ärzte ist es ein ganz wichtiger Begleitfaktor, dass wir den Leuten sozusagen auch eine Aufklärungsmöglichkeit geben. Wo stehe ich? Ist es relevant? Weil man muss auch sagen, also ich habe viele Patienten, die kommen und haben einen Body Mass Index von 27, sind 72 Jahre alt, wo ich sage, okay, schau mal, dass wir in Bewegung kommen, schau, dass wir die Ernährung gut machen, aber das ist jetzt fern von Dramatik. Ja, also das ist ganz wichtig zu schauen, wie viel investiere ich, wie viel bekomme ich zurück. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber auf einer individuellen Ebene ist, glaube ich, das der professionellste Zugang und da auch mit den meisten Erfolgsmöglichkeiten gekrönt. Ja, auf einer Bevölkerungsperspektive gesehen, da geht es natürlich um noch komplexere Themen. Dann kann man nur nach Japan schauen und sagen, okay, in Japan wird in den Schulen frisch gekocht, in Japan wird von klein auf die Kinder erzogen zu einer gesunden, vollwertigen, pflanzenbasierten Ernährung. Das heißt, die Wertigkeit von einer gesunden Ernährung ist einfach exorbitant höher als bei uns im mitteleuropäischen Bereich. Und ich glaube, da muss sich politisch massiv was tun, aber auch das Bewusstsein, dass das eigentlich zur Grundausbildung eines jeden Menschen gehört, von klein auf mit gesunder Ernährung aufzuwachsen. Und dass man da auch Geld investieren muss. Im Vergleich zu dem, was aber Übergewicht uns Geld kostet, sind das eigentlich lächerliche Summen. Dass man Kindern die Möglichkeit gibt, egal aus welcher sozialen Schicht sie kommen, gesund sich ernähren zu können und Bewegung machen zu können.
Das ist ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch. Danke, dass du da warst. Wir haben ja schon einen weiteren gemeinsamen Podcast in Planung.
Genau, ich freue mich drauf.
Dankeschön. Übrigens, wenn ihr euren Body Mass Index berechnen wollt, die Formel dazu und Links zu BMI-Rechnern findet ihr in den Podcast-Notizen. Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Wenn ihr wissen wollt, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-volzberg.at. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.